Was bedeutet der Begriff klassisch eigentlich im Zusammenhang mit dem Pferd? Und was versteht man unter dem Begriff Reitkunst? Und was ist denn nun wirklich pferdefreundlich? Für das Bukazin, für das ich bis Ende April 2024 als Chefredakteurin tätig war, habe ich den bekanntesten Reitkunstausbildern Deutschlands diese und weitere Fragen gestellt. Ich bin Agnes Trosse und bin selbst Ausbilderin für klassisch-barocke Reitkunst. Außerdem bin ich Journalistin und immer auf der Suche nach Erklärungen und neuen Erkenntnissen rund um einen gesund erhaltenen und wertschätzenden Umgang mit dem Pferd. Einer der von mir interviewten Ausbilder aus der Dezemberausgabe der Feine Hilfen ist Marius Schneider. Er ist Meister der akademischen Reitkunst nach Bent Branderup und nach Bent der wohl bekannteste Ausbilder in der akademischen Reitkunst. Herzlich willkommen, Marius.
Hallo, liebe Agnes. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Du bist hier in Deutschland einer der bekanntesten Reiter, die sich mit Reitkunst beschäftigen. Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Wie kamst du überhaupt zum Pferd? Wer hat dich, abgesehen von Bent Branderup, bisher besonders geprägt?
Ja, gerne erzähle ich mal ein wenig. Also zu deiner ersten Frage, wie bin ich überhaupt zur Reitkunst oder zum Reiten ganz allgemein gekommen? Ja, das kann ich immer recht schnell beantworten. Ich habe nämlich schon im Mutterleib geritten, so sage ich immer ganz gerne. Also meine Familie, mütterlicherseits vor allen Dingen, hat immer Pferde gehabt. Am Anfang eher hobbymäßig und später ging es dann auch weiter berufsmäßig. Ja, und dementsprechend hatte ich das große Glück, mit den Pferden aufwachsen zu dürfen. Ja, und das war natürlich ganz toll. Und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich durchweg geritten. Es gab eigentlich keine Zeit, wo ich mal eine Pause gemacht habe. Meistens ist ja so Teenageralter, so das schwierige Alter. Und da macht man mal eine lange Pause. Aber bei mir war die Faszination Pferd eigentlich immer da. Und bis heute versuche ich eigentlich auch jeden Tag auf dem Pferderücken zu genießen. So fing das an. Sicherlich nicht immer in die Richtung Reitkunst, über die wir uns heute unterhalten. Denn auch bei mir war es erstmal so der normale Werdegang. Wie komme ich ans Pferd? Man hat so sein Pony, sein Schneewittchen hieß es damals bei mir. Und dann ist man über Feld und Wiese galoppiert. Immenhof war immer groß im Kurs bei uns. Dieses Immo-Feeling haben wir auch versucht zu leben, vor allen Dingen in der Kinderreitschule, die meine Eltern damals hatten, haben wir das eigentlich in den frühen Jahren immer so gehabt und gehandhabt. Also von Reiten bis Kutsche fahren, wenn denn dann mal Schnee lag, natürlich auch mit dem Schlitten und den Ponys unterwegs. War also wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, an die ich mich gern zurückerinnere. Aber der gymnastizierende Gedanke und auch der Gedanke, dass man immer mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut, wie wir ja so schön sagen, der war auch von Hause aus immer schon gegeben. Ich habe mich zwar sehr, sehr früh dann in die normalen Abzeichenregelungen, FN-Regelungen so eingefügt, habe so meine ganzen Trainerscheine, meine ganzen Reitabzeichen gemacht, die es so gibt. Bin auch ganz klar mal turniermäßig unterwegs gewesen, wie es sich als Berufsreiter ja auch gehört. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich bin ja auch ausgebildeter Berufsreiter, nicht nur Hobbyberufsreiter. Und da hat man ja eine ganze Menge Stationen durchlaufen. Und da wären wir auch bei deiner zweiten Frage. Was habe ich denn vielleicht für Ausbilder genießen dürfen? Wer hat mich inspiriert? Ja, ganz klar, ich sage, jeder Reizkünstler ist kein Self-Made-Reitkünstler, ja, sondern man wird ja geprägt und man wird dann unterstützt im besten Falle. Es wäre auch viel zu schade, wenn man es versucht, alles Self-Made zu machen, denn dann wird eine ganze Menge ja vorbehalten und einem entgehen, denn man kann in einem Reiterleben nicht alles nachholen, was andere über Jahrhunderte gemacht haben, so ungefähr. Und dementsprechend habe ich mich sehr viel inspirieren lassen, durfte auch sehr viel von verschiedenen Reittrainern, Reitkünstlern lernen. Es ist jetzt sicherlich schwer, alle herauszunennen, denn es waren ja eine ganze Menge. Ich habe zwar nie Trainerhopping betrieben, ich bin immer an den verschiedenen Stationen sehr lang geblieben. Das ist auch sehr wichtig, weil die Idee, sich mal hier und da immer was rauszuziehen, das hinkt so ein bisschen. Man muss ja erstmal einen roten Faden auch verstanden haben. Und man muss auch seine eigenen körperlichen Fähigkeiten, dann natürlich die des Pferdes, erst einmal voranbringen, bevor man sich das rausziehen kann. Deshalb sage ich auch immer, es ist zu empfehlen, auch mal längeren Zeitraum sich mit etwas zu beschäftigen. So habe ich das auch immer gemacht. Und da konnte ich dann sowohl aus dem ganz normalen sportlichen Geschehen als auch, wie man so schön sagt, im alternativen Geschehen oder eben den Reitkünstlern eine ganze Menge ziehen. Und von daher möchte ich jetzt ungern ganz viele Namen nennen. Nachher vergesse ich einen. Ich bin sehr, sehr dankbar allen, bei denen ich sein durfte. Und es gibt sicherlich eine Person, die ich hier nennen möchte, denn die begleitet mich seit unheimlich vielen Jahren. Ich habe vorhin mal versucht, zurückzurechnen. Das war schon ein bisschen erschreckend. Ich glaube, es ist jetzt schon 25 Jahre her, so in dem Dreh, wenn nicht sogar länger. Und das ist Ben Brandrup, der mir all die Jahre bis heute immer noch eine tolle Unterstützung ist in meinem persönlichen Vorankommen, dann natürlich auch im Vorankommen all meiner Pferde. Und er ist so der Wegbegleiter, der mich in die Reitkunst hineingebracht hat und das ganze Interesse für die Reitkunst geweckt hat.
Wie kamst du da zu ihm damals?
Ja, das war, da war ich, glaube ich, 15 oder 16, also noch nicht so lange her. Und da war es eben so, dass er ein Seminar gegeben hat, an dem ich teilnehmen konnte. Und das war ziemlich interessant für mich, war so ein Augenöffner, denn zu dem Zeitpunkt habe ich ganz normal geritten, wie man es eben so macht. Und er hat mit recht wenig Aufwand und sehr logischen Erklärungen mir aufgezeichnet, dass man mit ganz wenig körperlichen Einsatz, also eigenen reiterlichen körperlichen Einsatz, eine ganze Menge dem Pferd erklären kann und vom Pferd auch eine ganze Menge an Eigenmotivation und Eigenpräsenz erhalten kann. Das war schon sehr faszinierend, denn ich habe nie Pferde gehabt, die jetzt ein wahnsinniges Talent hatten zum damaligen Zeitpunkt. Einfach aus finanziellen Gründen, ja, konnte ich mir jetzt nie den Treter, der die Lampen ausgetreten hat, groß leisten. Aber ich habe Pferde immer gehabt, die haben ein super Interieur gehabt, ein tolles Herz, ein super Charakter in der Regel, gerade in den Anfängen. Und da konnte man sie über den Geist eben ganz toll erreichen und dann über eine strukturierte gymnastizierende Ausbildung eben auch körperlich dahin bringen, dass sie sehr leicht, sehr durchlässig und sehr motiviert bis in die hohe Klasse eben ihre Sachen zeigen konnten. Das fand ich so faszinierend, denn Kraftreiterei ist ja etwas, was wir in der Reitkunst nicht möchten. Und genau dieser Weg wurde mir da aufgezeichnet. Abgesehen davon muss ich immer sagen, hat mich auch sehr früh fasziniert, dass bei der Reitkunst ja nicht das Ganze zu Ende ist mit den Lektionen Piaffe Passage, sondern da fängt es ja gerade erst an, interessant zu werden. Das ist ja nur so der Schlüssel für alles, was danach passiert, wie zum Beispiel die Schulen über der Erde oder auch manche von den Halbschulen, die man ja heute im normalen Prüfungsgeschehen ja gar nicht mehr sieht, weil sie einfach da keine Verwendung mehr finden. Und das ist total spannend, weil das sind ja viele Lektionen und Übungen und manche Übungsreihen ja auch, die dem Pferd unheimlich toll helfen können, wiederum die Gangart zu verbessern oder andere Lektionen zu verbessern. Ich nenne mal ein paar. Das ist ja jetzt nicht nur so ein Einzelbeispiel. Zum Beispiel eine Schulparade, ein Terre-à-terre oder Mesère, eine Levade, eine Croupade und so weiter und so fort. Da gibt es ja eine ganze Menge an Übungen, die wir jetzt hier aufzählen könnten, die ja unglaublich faszinierend sind. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn diese Übungen, die dem Pferd ja unheimlich helfen können, in Vergessenheit geraten. Und das fand ich so spannend bei der Reitkunst. Gerade auch bei der akademischen Reitkunst ist es so, dass sie ja eher für ja, experimentelle Archäologie steht. Wir sagen immer das ganz gerne in dieser Art und Weise, weil es geht ja auch in der Reitkunst darum, dass man herausfindet, was haben die alten Meister, die Reitkünstler in damaligen Zeiten vielleicht auch für Übungen gehabt, die etwas in Vergessenheit geraten sind und wie könnte man die heute wieder verwenden? Beispiel Schulparade war lange Zeit vergessen. Jetzt hat eine akademische Reitkunst die ja nicht neu erfunden. Aber sie haben zumindest ziemlich lange daran geforscht, wie könnte man die wohl erstens wieder gebrauchen und wie kann man sie ausbilden? Und das sind zwei Paar Schuhe bei uns auch. Wir sagen immer, was ist das für eine Übung, die da vielleicht stattgefunden hat? Und ist die sinnvoll, heute noch zu tun in der Moderne, wo es ja viele Möglichkeiten gibt? Und dann kommt noch der Bereich, ist sie auch sinnvoll für den Schüler? Also sollten wir sie als Ausbilder von Mensch und Pferd vielleicht auch wiedergeben, weitergeben? Und macht das Sinn? Und dann, wie gebe ich sie weiter? Dass ich vielleicht als Ausbilder meiner eigenen Pferde einen gewissen Erfahrungsschatz habe, die ich dann oder den ich dann nutzen kann, meine Pferde etwas, ja, etwas schneller diese Sachen zu erklären, ist das eine. Aber dann kommt ja auch noch der Schüler. Wie erkläre ich es dem Schüler, dass er es seinem Pferd wieder erklären kann, sodass es dem Pferd auch leicht fällt? Mhm. Und das ist für mich total spannend, immer noch, denn es hört ja nicht auf. Das ist ja das Tolle. Also ich denke, bis zu meinem letzten Ritt werde ich auch so denken, dass ich immer wieder was lerne. Und wenn Bent und Christopher, möchte ich hier auch noch nennen, Christopher Dahlgring aus Schweden, der auch Meister der akademischen Reitkunst ist, wenn wir uns treffen, wir machen meist einmal im Jahr so ein Meistertreffen, nennt sich das, hört sich ein bisschen übertrieben an. Wir sagen immer fortgeschrittene Anfängertreffen. Dann unterhalten wir uns so ein bisschen darüber, wie man denn die Sachen vielleicht noch vereinfachen kann fürs Pferd, wie man selber auch körperlich überhaupt hinterherkommt. Also ganz, ganz spannend. Ihr seht schon, ich will so ein bisschen in Richtung Reitkunst euch hier inspirieren.
Ja, hört sich auf jeden Fall begeistert an. Du bist der Meisterschüler von Ben Brandrup, haben wir ja gerade schon gesagt. Und gibt es noch andere Vorbilder heute für dich? Du wolltest ja jetzt gerade aus der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt bestimmte Namen rausziehen, aber gibt es heute vielleicht noch Reiter, wo du sagst, dass die beeindrucken mich ganz besonders oder deren Herangehensweise gefällt mir besonders?
Ja, es gibt eine ganze Menge an tollen Reitern. Das muss ich ganz klar so sagen. Und das heißt ja nicht, wenn man sich in die Philosophie und auch in die Lehre der akademischen Reitkunst so schön wiederfindet, dass jetzt vielleicht andere Reitkünstler, wo jetzt nicht akademische Reitkunst untersteht, dass die nicht da sind. Die sind ja da und Gott sei Dank auch inspirieren ja unheimlich viele Leute und im Grunde machen wir alle das Gleiche. Wir nehmen so ein bisschen die Summe der Erfahrung der alten Meister, ja, und möchten die eben benutzen und auch an die Schüler weitergeben und an unsere Pferde. Von daher ja, ganz viele tolle Reiter, vor allem heutzutage sehe ich bei Facebook, Instagram, Gott sei Dank kann man das ja schön auch durchaus mal verfolgen, findet mal das ein oder andere Bild. Wenn du jetzt Namen hören möchtest, dann nenne ich sicherlich jetzt mal Namen, die mich auch früher in der Jugend immer begleitet haben. Ben Brandrup war ja derjenige, der mich persönlich auch viel begleitet hat, aber durch Bücher und durch Bilder war es ja auch Philippe Carle, Richard Hinrichs. Das sind ja so Namen, die das Ganze zu dieser Zeit auch hochgebracht haben. Da gibt es noch weitere, deshalb sage ich auch immer, ich möchte nicht zu sehr Einzelnamen nennen, ich vergesse garantiert einen. Und deshalb ganz klar, ja, heute inspirieren mich auch weiter viele Reiter.
Gibt es, abgesehen von Schneewittchen, ein bestimmtes Gesicht, das dich besonders geprägt hat?
Ja, nun gut, im Leben eines Berufsreiters gibt es ja sehr viele Pferde. Ich habe auch immer bis heute selber privat Pferde. Manchmal werde das tatsächlich sehr häufig gefragt, darum erwähne ich das auch, ob ich denn persönlich auch eigene Pferde habe. Denn gerade als, naja, jemand, der etwas berufsmäßig macht, wird ja häufig gedacht, dass derjenige keinen Spaß mehr an seinem Hobby hat. Also ich habe ja sehr, sehr viel Spaß an meinem Hobby und habe das große Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu können. Und mein Hobby heißt auch, dass ich ja eben Pferde, eigene Pferde habe. So, und da gibt es eine ganze Menge, habe ich auch immer so ein paar kleine Geschichten in meinem Buch zu erzählt. Es gibt zum Beispiel einmal den Orfeo, einen Lusitano-Hengst, der zwar schon lange in Rente ist, aber immer noch hier neben mir auf der Wiese steht. Und das war ein sehr tolles Pferd, ein sehr feinfühliges Pferd mit einer wahnsinnigen hohen Wahrnehmung. Der hat mir sehr viel beigebracht, was feine Hilfen angeht. Das ist wirklich ganz faszinierend gewesen. Auch Körpersprache ist sicherlich ein Punkt in der Bodenarbeit, wo er mir ganz viel beigebracht hat, wie wenig Einsatz ich selber mit meinem Körper und dann dementsprechend mit meiner Hilfengebung nur benötige. Dann gibt es aber auch noch meinen Aramis. Ich nenne jetzt mal die auch wirklich hier noch bei mir sind und an meiner Seite sind. Mein Aramis jetzt, ja, wird jetzt 22, ist aber topfit, war gerade noch mit auf der Messe und hat da die Bodenarbeit gezeigt in verschiedenen Übungen. Und Aramis steht immer für, ich habe nicht den Körper, aber ich habe den Geist. Aramis hat also einen sehr schlechten Körper, also ein Exterieur, was der Reitkunst nicht so ganz entspricht. Aber er hat einen super starken Geist und ein ganz großes Herz. Und das war für mich immer sehr faszinierend zu sehen, was alles möglich ist. Denn mit Aramis konnte ich nicht sagen, so, ich möchte jetzt hier eine Piaffe arbeiten oder eine Galopp-Piorette oder sonstiges, sondern wir haben erstmal an all den grundlegenden Dingen gearbeitet und viel, viel länger, als man es manchmal braucht mit dem einen oder anderen Pferd. Und daraus ist dann plötzlich das andere entstanden. So soll es ja immer sein, aber es war für mich einfach sehr faszinierend zu sehen, was bei all den, ja, man nennt das ja leider extra Mängeln, doch durch Reitkunst möglich ist, bezogen auf die Gänge, auf die Reinheit der Gänge, bezogen auf die Kraft, auf die Möglichkeit, auf die Präsenz. Und mich freut dabei unheimlich zu sehen, wie Aramis das in seinen Alltag reinbringt. Also das eine ist ja, wie er dann vielleicht mit seinem Mensch zusammenarbeitet. Aber wiederum das nächste ist ja, wie er seinen Alltag gestaltet. Aramis war nie in der Herde unter seinen Kumpels hoch angesehen. Er war immer so der Letzte. Also er musste auf jeden Fall immer gehen, wenn alle anderen kamen, und er durfte dann auch gehen. Dann war er auch nicht so geschickt in seinem Verhalten, wie er sich jetzt bewegt auf dem Paddock. Das heißt also, das alles trug dazu bei, dass er im Grunde genommen nicht viel Selbstbewusstsein hatte. Und das hat sich komplett verändert. Wenn ich ihn heute so da sehe, dann macht er manchmal eine Levade, dann galoppiert er im Schulgalopp um die Heuraufe und zeigt mal kurz, wie schön er doch eigentlich ist. Und da habe ich jeden Tag aufs Neue immer so ein kleines Schmunzeln drauf, wenn man den Aramis da sieht, wie er sich heute so fühlt. Ja, und ich könnte noch ganz viele Geschichten über die Pferdchen erzählen. Also es gibt viele tolle Pferde, die mich da immer noch begeistern oder begeistert haben oder inspiriert haben. Aber die zwei nehme ich jetzt mal hier raus.
Was ist denn deiner Ansicht nach charakteristisch für deine persönliche Herangehensweise, mit Pferden zu arbeiten?
Ja, also erst einmal bin ich immer auf der Suche nach dem, wie erkläre ich es am besten. Ja, das ist für mich ein wichtiger Punkt in zweierlei Hinsicht. Also erstmal natürlich als Lehrer dem Schüler gegenüber ist mir das immer sehr wichtig, aber auch dem Schüler Pferd gegenüber, also Mensch und Pferd. Und beim Pferd, da ist es ja auch meine persönliche eigene Entwicklung, die ich ja immer wieder versuche voranzubringen. Wie kann ich es noch geschickter erklären? Wie kann ich es vielleicht auch dem Pferdetyp typabhängig erklären, damit das noch besser versteht? Denn Pferde sind ja sehr, sehr, naja, wir nennen es jetzt mal ruhig intelligent, sehr schlau. Also die können sehr schnell lernen. Man kann einem Pferd ja auch alles beibringen. Das wissen wir alle, denn sie lernen ja meistens das, was sie nicht lernen sollen, am allerbesten und am allerschnellsten. Aber man kann ihnen auch sehr schnell alles beibringen, was sie eben vielleicht gut gebrauchen können. Und das ist sicherlich ein Punkt, der charakteristisch so für mein Herangehen ist. Und ganz klar auch, ich bin immer auf der Suche und auch verwende es immer von Anfang an nach der absoluten Leichtigkeit. Also ich mag nicht gerne mit viel Kraft und mit viel Druck auszubilden, sondern wenn es geht, soll es noch ein bisschen feiner, noch ein bisschen dezenter, noch ein bisschen unsichtbarer sein. Denn letzten Endes haben wir ja nun mal einen Körpersprachenprofessor gegenüber und stehen als Pferd. Die sehen alles. Und warum brauche ich dann viel Aufwand? Und das sollte sich im Idealfall eben auch in den vermeintlich schweren oder gehobenen Lektionen widerspiegeln. Denn umso losgelassener, durchlässiger und trotzdem schwungvoll und dynamischer das Pferd dann in der Reitkunst wird, desto leichter wird es eigentlich für den Reiter. Man sollte also einem Reitkünstler nicht unbedingt ansehen, dass der da oben Schwerstarbeit verrichtet. Dem Pferd ja im Idealfall auch nicht. Nur darf man nicht vergessen, Reitkunst ist ja einerseits viel, viel Gymnastik und geschmeidig machen, aber es ist auch Bodybuilding, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und diese ganzen Reitkunstübungen sind ja starke Übungen, die ja auch das Pferd sehr kräftig machen können. Und wenn man sich so viel, nennen wir es mal, kraftvoll bewegt, ja, dann ist natürlich auch eine Positivspannung im Pferd. Ohne die geht's nicht. Es darf nur nie eine Negativspannung werden und es sollte auch nicht mühsam erscheinen. Das ist so ein bisschen, wofür ich gerne stehe oder was ich immer gerne vermitteln möchte.
Mhm. Wie trägst du denn den aktuellen Entwicklungen in der Reiterei Rechnung? Also zum Beispiel Stichworte Kommunikation, ethischer Umgang, Abkehr von Dominanzvorstellungen, also alles, was wir so in Feine Hilfen auch thematisieren.
Ja, klar. Es ist ganz wichtig, dass das thematisiert wird, denn wir sehen ja überall auf der Welt auch Beispiele, wo jetzt immer feiner, dezenter und unsichtbar nicht ganz so klappt, ja, sondern vielleicht eher ins Gegenteil verläuft oder sogar immer blutiger wird. Ja, haben wir ja gerade noch so ein aktuelles Beispiel, was ja, glaube ich, heute ausgestrahlt wird oder morgen. Also da braucht man ja nicht viel drumherum reden. Es ist ja Fakt. Ja, von daher ist es ja nicht meine persönliche Meinung, sondern es ist das, was passiert. Und das geht eigentlich entgegengesetzt dem Gedanken der Reitkunst, zumindest der Reitkunst, für die sie heute steht und wie sie eigentlich heute praktiziert werden kann. Letzten Endes sollten wir alle sehr dankbar darüber sein, dass wir überhaupt mit dem Pferd unsere Zeit so toll verbringen dürfen. So, und warum sollte man dann ein Lebewesen, was ja mit wenig Aufwand gut gehandelt werden kann, dann mit so wahnsinnig viel Druck oder vielleicht auch Qualen, wie auch immer, behandeln? So, und darum sage ich immer, verstehen kann ich es nicht. Natürlich, wenn etwas vor allen Dingen sportlich oder wenn etwas um Geld gehandelt wird, dann ist es immer schwer, denn dann steht ja der große Ehrgeiz des Menschen da. Und man macht ja sowas auch nicht, zum Beispiel jetzt irgendwo einen sportlichen Wettbewerb, um am Ende des Tages Zweiter zu sein. Also da steht ja die Nummer eins vorne. Also wird man auch versuchen, mit Biegen und Brechen meist dahin zu kommen. Ich sage zwar nicht, dass das generell ja so ist oder der Grundgedanke ist, aber es hat sich ja so entwickelt. Darum sage ich auch manchmal ganz gerne, es gibt ein sogenanntes modernes Reiten, eine moderne Ausbildungspraxis, die eigentlich jetzt nicht mehr so wirklich viel mit Reitkunst oder der eigentlichen Idee der Reitlehre zu tun hat. Das heißt nicht zwangsläufig, dass jeder, der sich im Wettbewerb gut wiederfindet oder sonstiges, das tut. Es gibt ja auch tolle Beispiele. Auf jeden Fall. Gerade ich als Berufsreiter habe ja auch viele tolle Beispiele kennengelernt oder lernen dürfen. Aber wir haben heutzutage auch sehr, sehr viele Negativbeispiele, die auch polarisieren, ganz klar. Negativpresse ist ja auch manchmal leider sehr weit streuend. Und da muss man ein bisschen aufpassen, in welche Richtung das noch mehr geht. Das haben zwar schon vor mir ganz viele andere Reitkünstler gesagt, vor einigen Jahren, in welche Richtung es so geht, wissen wir noch nicht. Aber anscheinend hört es ja auch nicht auf. Es wird immer ein bisschen moderner, immer ein bisschen mehr modifiziert für die Bedürfnisse, die die haben in dieser Szene und natürlich auch für das, was gesehen werden möchte. Naja, und ob das so gut ist und ob das auch die Tiere alle so aushalten, das ist dahingestellt.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil wir in Deutschland meiner Ansicht nach, nachdem ich halt auch diese anderen Hefte gemacht habe über Portugal, Frankreich, Spanien und Österreich, haben wir in Deutschland eigentlich die größte Bandbreite an Reitkunstausbildern in Europa, meiner Ansicht nach.
Schön.
Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Gegengewicht in der Zwischenzeit ist zu diesem sportlichen Bereich so ein bisschen und sehe das schon als positive Entwicklung auch, dass da sich immer mehr Leute für interessieren. Wie siehst du das?
Absolut, ja. Ich kann das auch absolut bestätigen, denn wir sind ja jedes Wochenende unterwegs oder haben ja jedes Wochenende Seminare und in der Woche kommen ja Schüler zu uns. Und es ist so, dass über die letzten Jahre es eigentlich immer nur stärker wurde, das Interesse an der Reitkunst. Und Reitkunst ist ja sehr vielfältig, möchte ich auch hier nochmal kurz sagen. Also es ist ja jetzt nicht nur das Reiten an sich, es ist ja auch die Arbeit am Boden, die Kommunikationsarbeit, das Horsemanship. Also Reitkunst umfasst ja alles. Wir konzentrieren uns ja nicht nur auf einen Punkt, sondern zwangsläufig lebt es von allen Punkten. Und dementsprechend finde ich die Entwicklung super toll. Vor allem nicht nur im Hinblick auf Leute, die vielleicht schon frustriert gekommen sind. Vor ein paar Jahren habe ich immer gesagt, ja, zur Reitkunst kommen meist die Leute, die gemerkt haben, es geht so nicht weiter mit ihrem Pferd. Das Pferd signalisiert, Zum Beispiel, ich drehe mich um, wenn du kommst in die Box, dreh dir den Hintern zu, ich habe keine Lust mehr. Oder es hat Probleme und dann kam jemand und hat nach Hilfe gesucht. Das ist gar nicht mehr so. Viele haben gar keine schlechten Vorerfahrungen, kennen das vielleicht auch gar nicht über das, was wir jetzt gerade so reden, sondern haben gleich bewusst entschieden, das ist meins. So möchte ich das machen, finde ich spannend. Dann gibt es auch ganz viele junge Leute, die direkt auch diesen Weg suchen, die eventuell vorher in der Reitschule waren, was ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Es gibt ja tolle Reitschulen auch heute gerade, die für Kinder oder Jugendliche ja ein speziell entwickeltes Konzept haben. Aber die gesagt haben, okay, ich möchte mich noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, auch theoretisch, auch das gehört ja zur Reitkunst dazu. Man muss sich geistig damit auseinandersetzen, aber natürlich auch körperlich. So, und diese jungen Menschen, die kommen dann ohne sehr viel schlechte Erfahrung und wollen es eben direkt von der Pike auf lernen. Und da haben wir auch eine tolle Entwicklung, wenn wir das manchmal so sehen in den Medien oder auch in den Kinofilmen, sage ich immer. Ja, da wird ja häufig dargestellt, dass das wilde Pony durch Horsemanship und durch Bodenarbeit dann geritten werden kann und dann klappt alles gut. Das finde ich super und das merken wir sehr, sehr deutlich.
Ja, ich glaube auch, dass das insgesamt eine interessante Entwicklung ist, wo früher Leute sicherlich für eher so belächelt wurden, dass ja heute im Grunde genommen die Leute sich auch sehr viel mehr eben für Kommunikation mit ihrem Tier entscheiden und auch verstehen wollen, was das Pferd für Reaktionen zeigt. Die Mimik wird in der Wissenschaft untersucht. Man achtet auf Schmerzen, auf Schmerzzeichen in der Körperhaltung, im Gesicht, in der Mimik. Das war früher ja überhaupt gar kein Thema.
Nein, der Mensch ist wieder feinfühliger geworden. Ja? Für das, was er da so sieht, macht und tut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man ein Empfinden dafür bekommt, für sein Pferd. Das ist allerdings ja etwas, was man ja auch zwischen Menschen haben sollte oder eben zwischen seinem Hund oder seiner Katze haben sollte. Aber dafür ist einfach etwas mehr Sensibilität wieder da, weil man es ja auch wissenschaftlich untermauern kann, sicherlich. Jetzt beschäftigt sich nicht jeder mit den aktuellen Studien, aber dann liest man es halt zum Beispiel in so einem tollen Bookazin wie Feine Hilfen und schon wird man darauf aufmerksam. Oder, und das war ja immer schon so, man sieht zum Beispiel jemand anders in der Halle, der es irgendwie ein bisschen anders macht, aber irgendwie feiner und kommt zum gleichen oder besseren Ziel. Ja, lässt sich dadurch inspirieren. Ja, und Social Media hat Vor- und Nachteile, wie immer, wie alles im Leben. Social Media hilft ja auch zu sehen, dass XY plötzlich die Galopp-Pirouette ohne Kraft reiten kann, ja, während das bisher vielleicht nur mit Kraft gesehen hat. Ja, und das sind alles so Punkte, die sicherlich dazu beitragen. Und ich bin ja auch viel unterwegs, auch im Ausland, sehr viel. Und du hast absolut recht. In Deutschland, muss ich sagen, ist es schon sehr, sehr stark. Ja, in all den anderen Ländern auch. Ich persönlich bin ja in 13 Ländern unterwegs und da hat man zwar auch Reitkunst, aber in Deutschland ist es schon sehr deutlich zu spüren, dass es stetig jedes Jahr noch größer geworden ist und noch mehr wächst.
Ja, und das Bewusstsein auch ein anderes ist. Also ich habe das in den anderen Ländern, sehe ich eben diese Sportseite noch sehr viel stärker ausgeprägt als das hier. Es gibt hier ganz klar zwei Lager. Es ist nicht so, dass jetzt alle auf diesem Trip sind, nein, aber uns gibt, glaube ich, auch noch genug zu tun. Und was das anbetrifft, auch, dass es den Pferden da insgesamt besser geht teilweise. Aber ich glaube, dass wir da schon auch das Positive sehen können, ne?
Absolut, absolut, ja. Und von daher blicke ich da eigentlich auch sehr positiv in die Zukunft. Und ich denke, wir haben auch alle die Verantwortung dafür, dass es dem Pferd gut geht. Das sowieso, aber auch tragen wir alle ein bisschen Verantwortung dafür, dass wir es überhaupt noch weiter dürfen. Also wird ja häufig nicht so oft thematisiert. Aber umso mehr Beispiele, die grenzwertig sind, die vielleicht auch tierschutzrelevant sind, wir vielleicht sehen, desto mehr stehen wir auf der Kipp, dass wir es vielleicht bald auch nicht mehr dürfen. Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwann könnte das schon passieren. Und somit ist es ja auch ein wenig in unserer Verantwortung, dass wir durch die Reitkunst zeigen, Reitkunst ist dem Tier zugewandt. Es besteht aus Punkten wie Pferdehaltung, Pferdegesunderhaltung, Pferdeschutz und dazu gehört natürlich dann auch die Ausbildung. Hm. So, und dementsprechend sollte jeder Pferdebesitzer auch seinen Teil dazu beitragen, dass wir es auch weiterhin so machen dürfen.
Genau, und je mehr positive Bilder rumgehen, desto besser ist es.
Absolut, absolut.
Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wusstet ihr als unsere Zuhörer, dass Deutschland im Bereich Reitkunst das Land ist, das heute die größte Vielfalt an Ausbildungsströmungen in diesem Bereich bietet? Und wie steht ihr zur Reitkunst? Was ist euch wichtig im Umgang mit dem Pferd? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare oder nehmt an unserer kleinen Spotify-Umfrage teil. Wer mehr über Marius erfahren möchte, findet den Link zu seiner Seite in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Schreibt mir gerne an agnes@motivierte-pferde.de, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt. Ich freue mich sehr, wenn euch der Equiliberation Podcast gefällt, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und ihr mir eine positive Rezension schreibt oder auf Spotify Sterne gebt. Ich bin Agnes Trosse und wir hören uns hier hoffentlich ganz bald wieder im Equiliberation Podcast.